heilig. Heilig ist der Herr und heilig. Ich will euch etwas erzählen. Ich habe einmal für ein Grillfest eine Hütte mieten wollen. Und da habe ich angerufen, weil mir jemand einen super Tipp gegeben hat. Dort in dieser Waldecke, eine wunderschöne Ecke. Der Bauer dort, der weiß sicher, wem die gehört. Ich rufe an, dieser Landwirt oder die Frau nimmt ab und erklärt mir, das ist eine wunderschöne Hütte, aber die kann man nicht mieten, die gehört den Jägern. Eine Jägerhütte. Ich habe mir so gedacht, ja, ich versuch's doch, ich rufe den Jägern an, aber die Frau hat gesagt, keine Chance, die gehört den Jägern, die Jägerhütte wird nicht vermietet. Vielleicht hat die Hütte irgendwie so ausgesehen, ein Symbolbild, es wäre wirklich ganz was Tolles gewesen. Nun, ich habe mir überlegt, das ist ja schon noch arrogant von diesen Jägern. Was maßen die sich an, eine so wunderschöne Hütte in die Landschaft zu stellen und die dann nur für sich zu gebrauchen? Denkt ihr auch so? Ja. Echt? Wir haben schon ein bisschen Verständnis dafür, dass sie einen exklusiven Ort haben für sich, für ihre eigenen Anlässe. Und wir müssen anerkennen, neidlos, dass sie das Recht haben, zu bestimmen, wie sie die Hütte gebrauchen wollen. Sie gehört den Jägern. Nun ja, dieses Verständnis hoffe ich, dass wir das alle aufbringen können. Wenn es um Gottes Dinge geht, wird es schon schwieriger. Es gehört dem Herrn. Es gehört Gott. Alles, was er gemacht hat auf dieser Welt, er ist der Schöpfer, er ist der Urheber. Und wir denken, Mensch, wieso maßt sich dieser Gott an, gewisse Regeln einzuführen, Gesetze zu erlassen, zu sagen, das darf man nicht. Wir hätten doch alle viel mehr Spaß, wenn wir einfach das tun und nutzen könnten, was wir gerade Lust hätten, oder? Bei Gott müssen wir aber auch dieses Verständnis aufbringen und sagen, okay, du Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat und von dem ich stamme, du hast das Recht zu sagen, was mit dem geschehen soll, was dir gehört. Es gehört dem Herrn. Ja, ich möchte mit euch über dieses Thema reden. Bei der Jägerhütte entdecken wir das Prinzip, was jemandem gehört. Der hat das Recht zu bestimmen, was damit geschieht, okay? Und dieses Jägerhüttenprinzip wollen wir anwenden heute und schauen, was wir darin verstehen können. Es geht um dieses Wort heilig. Heilig. Vergesst jetzt gerade all die Leute, die wunderbaren Menschen, die heilig gesprochen worden sind, nun leider tot sind und wir gar nicht mehr sie fragen können, sag mal, wie hast du das geschafft? Vergesst die Leute, die 3 oder 4 belegbare Wunder gemacht haben und der Papst hat dann bestimmt, jawohl, ich ernenne diese Person heilig, ich spreche sie heilig und jetzt dürfen wir zu ihr beten. Vergesst das, ich meine nicht diese Art von heilig. Ich meine die Art von heilig, wie sie die Bibel beschreibt. Vergesst auch diese heiligen Räume, diese sakralen Bauten, diese wunderschönen Tempel. Vergesst mal das. Ich meine nicht das mit heilig, sondern mit heilig meine ich etwas, was ausgesondert ist für jemanden oder ausgesondert für etwas, für einen bestimmten Zweck. So wie die Jägerhütte für die Jäger. Die ist heilig für die Jäger. Und für uns profane Nichtjäger merken wir, was es bedeutet, wenn etwas heilig ist. Ausgeschlossen. Du kommst da nicht rein. Heilig bedeutet etwas, was ausgesondert ist für jemanden oder für etwas. Und wir wollen dieses Prinzip anwenden und schauen, was bedeutet das mit meinem Leben, was bedeutet das mit meinem Gott. Hier haben wir die Jägerhütte, damit wir uns daran erinnern. Und ich möchte mit euch anschauen, was bedeutet heilig für mein Leben? Gott ist heilig, aber er möchte von uns, dass wir heilig sind. Was bedeutet das? Heilig sein für Gott. Es kann also nicht mit diesem Perfektionismus zu tun haben, es kann nicht mit Wunder geben zu tun haben, sondern es muss etwas anderes sein. Zweitens wollen wir anschauen, was es bedeutet mit unserer Zeit. Unsere Zeit, gibt es da auch einen heiligen Sektor? Ich habe hier aufgeschrieben, heute Ruhetag. Ist der Ruhetag ausgesondert für etwas Besonderes? Also für die Zeit der Ruhe, für Erholung, oder? Schauen wir, was Gott darüber denkt. Und drittens, das ist ja noch passend zu unserer Predigtserie über haushalterisches Denken. Wie geht es mit dem Geld? Mit dem Besitz, den wir haben, gibt es hier auch etwas, was heilig für Gott ist? Wir schauen das an. Der Reihe nach. Zuerst das Leben. Unser Leben, es gehört dem Herrn. Ich nehme euch mit hinein in diesen Bibeltext, von dem wir schon einen Ausschnitt gehört haben, aus 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 13 bis 15. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Es geht um den heiligen Gott und es geht um heilige Menschen. Ihr sollt heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Noch einmal, heilig bedeutet ausgesondert für jemanden oder für etwas. Ihr sollt heilig sein, wie Gott heilig ist, also ausgesondert für Gott. Schaut mal, wer sind die Heiligen? Wenn wir das anschauen in der Bibel, im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, dann erfahren wir, die heiligen Menschen, das sind nicht besonders hochragende Geistliche, sondern das sind einfach die Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, die Jesusgläubigen, die einmal gesagt haben, Herr Jesus, ich höre, wie du anklopfst in meinem Herzen und du sagst, komm, übereigne mir dein Leben, so sprichst du zu mir. Und jetzt antworte ich darauf mit, ja, ich will dir gehören, Jesus. Ja, ich will mein Leben dir schenken und erfahren, wie du dich mir schenkst. Du bist für mich gestorben am Kreuz von Golgatha und hast die Sünden, die Schuld, die Strafe getragen. Ja, ich darf das in Anspruch nehmen für mich. Ich darf frei sein, ich darf erlöst sein. Das ist einfach ein Übereignen, was ich jetzt beschrieben habe. Ich übereigne mein Leben an Jesus Christus und gehöre jetzt ihm. Und das ist ein Heiliger. Einer, der ausgesondert ist, um ganz Jesus zu gehören. Die Bibel lehrt uns, dass noch bevor die Jesusgläubigen als Christen bezeichnet wurden, das steht in der Apostelgeschichte 11, noch vorher haben sie sich selbst als Heilige bezeichnet. Sie hatten keine Scham damit. Also ich könnte heute sagen, hallo, Heilige. Hat dich schon jemand als Heilige oder Heiligen angesprochen? Weil du dein Leben Jesus gegeben hast, dann ist es höchste Zeit. Du bist eine Heilige. Du bist ein Heiliger, weil du gehörst Jesus. Jetzt rattert es und sagt, ja, aber ich muss noch das lernen und das sollte ich noch besser tun und dort habe ich noch eine Sünde. Du bist heilig, weil du Jesus gehörst und nicht, weil du heilig tust. Es geht ums Heiligsein und nicht ums Heiligtun. Du bist heilig, du bist heilig. Hans-Peter, du bist heilig. Ein Heiliger. Ob das der Papst anerkennt oder nicht. Du bist ein Heiliger, weil es Gottes Wort sagt. Kommt das an bei uns? Also bei der Cafeteria können wir das dann ganz praktisch anwenden. Sprecht einander doch mal als Heilige an. Ja, ich möchte uns dies mitgeben, wenn wir das wissen. Es heißt, noch einmal diese Bibelstelle hier. 1. Petrus 1, 13 bis 15. Es heißt, jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Das ist ein Gott, der ruft. Der ruft nach uns Menschen. Der ruft uns zu und sagt, ich möchte dich in meiner Gemeinschaft haben. Und diesen Ruf, den möchte ich auch heute aussprechen. Liebe Heilige, dieser Ruf von Gott ist an dich ergangen und du bist heilig, weil du ihn angenommen hast, weil du geantwortet hast mit Ja, Herr Jesus, ich gehöre dir. Komm in mein Leben. Ich will, dass du mich führst. Ich spreche dir das zu, jetzt auch zu sagen, liebe Heiliger, lieber Heilige, dass du in diesem Heiligsein wächst, dass du vorankommst. Hier steht, ihr sollt in allem, was ihr tut, heilig sein. Und es wird ausgeführt, bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken. Werde heilig in deinem Denken, nüchtern, nicht ständig zugelämmert mit Fernseher oder was immer, mit Sorgen, sondern nüchtern, klar denken. Es steht weiter, setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Hoffe nicht auf deine guten Absichten. Hoffe nicht auf die netten Menschen um dich herum. Hoffe nicht auf deine eigene Kraft, auf deine Energie, auf das, was du schon geschafft hast. Hoffe allein auf die Gnade von Jesus Christus. Allein. Das ist heilig werden. Menschen, die ganz auf die Gnade setzen und nicht versuchen, mit eigener Kraft heilig zu tun. Das heißt, weiter gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Du bist ein Kind Gottes als Heilige, als Heiliger. Gehorche ihm, höre auf ihn, nimm dir Zeit, sein Wort zu lesen, die Bibel zu hören. Nimm dir Zeit, im Gebet auch mal still zu sein und zu achten darauf, was er durch den Heiligen Geist dir sagt. Nimm dir Zeit, komm in den Gottesdienst, erlebe Hauskreise mit, wo man gemeinsam forscht, was Gott uns sagen möchte. Gehorche ihm. Es reicht nicht zu hören, was Gott sagt. Es reicht nicht. Gehorsam ist nicht, ja, ich hab's gehört. Sondern gehorsam ist, ja, ich hab's gehört und tue es. Gehorsam wird sichtbar, wenn wir es tun. Deswegen ist meine Ermutigung an uns als Kinder Gottes, liebe Söhne und Töchter Gottes, seid gehorsam. Wenn euch Gott etwas zeigt, dann tut's. Werdet heilig, so wie ihr schon heilig seid. Ihr werdet, was ihr seid. Es heißt weiter, fallt nicht in alte schlechte Gewohnheiten zurück. Damals wusste der es nicht besser. Es gibt diese Muster, ich kenne das bei mir selbst und alle haben unterschiedliche solche Dinge. Ein Freund von mir sagte immer, jeder hat seine Leiche im Keller. Das hat mich gestört. Ich finde, nein, die Leiche muss man aufräumen, aber vielleicht hast du den Gestank noch nicht ganz draußen dort unten. Es gibt Dinge, die ziehen uns immer wieder zurück in schlechte Gewohnheiten, Verhaltensmuster. Werdet heilig, wie er, der euch berufen hat, heilig ist, heißt, lass dich verändern. Lass dich durch den Heiligen Geist transformieren, dass dein Wesen mehr Liebe, mehr Freude, mehr Freundlichkeit und Frieden ausstrahlt. Werde heilig, wie er heilig ist, sanftmütig, geduldig, selbstbeherrscht. Werde heilig, wie er heilig ist. Ich spreche das uns zu, liebe Heilige. Ich sage es aber auch, wer bewusst oder unbewusst sein Leben nicht Jesus übereignet hat, darf das nicht für sich in Anspruch nehmen, zu sagen, ich bin heilig. Weil wer lieber sich selbst gehören will, kann nicht heilig für Gott sein. Er ist vielleicht heilig für seine eigenen Wünsche. Und deswegen muss uns bewusst sein, es gibt viele Unheilige, egal wie gut diese Menschen leben. Es gibt viele Unheilige, die diesen Ruf von Gott hören müssen. Er, der euch berufen hat. Dieser Ruf geht an jeden Menschen. Liebe Unheilige, hört diesen Ruf von dem, der gesagt hat, komm zu mir, übereigne dein Leben mir. ich will, dass du mir gehörst und ich werde dir ewiges Leben schenken. Liebe Unheilige, werdet Heilige, solche, die Gott gehören. Das Jägerhüttenprinzip, auf unser Leben angewandt, da merken wir, ups, es geht schon ganz tief. Ich möchte aber jetzt noch zwei konkretere Beispiele machen. Und das erste dieser zwei ist unsere Zeit. Unsere Zeit, sie gehört dem Herrn. Bestimmt ein heiliger Gott auch eine heilige Zeit, ist meine Frage. Klar können wir sagen, wenn unser Leben ganz Gott gehört, dann gehört auch die ganze Zeit ihm. Alle 24 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche gehört ihm. 24/7. Natürlich, und das stimmt. Aber dieser heilige Gott hat etwas gesagt. Er hat sich gesagt, ich will einen Teil der Zeit, die ja sowieso mir gehört, jetzt noch besonders halten. Gebt mir einen Siebtel eurer Zeit ganz. Dieser Siebtel ist Gott so wichtig, dass er ihn zu seinen Top 10 gezählt hat, zu den 10 Geboten. Und dort steht über diesen Siebtel Folgendes. In 2. Mose, Kapitel 20, können wir das nachlesen. Wir sind im Text der 10 Gebote, wie sie Mose damals von Gott empfangen hat, auf diesen Steintafeln. Und eines dieser 10 Gebote handelt also von den Top 10, von diesem Siebtel der Zeit. Wir lesen ab Vers 8. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Halte ihn besonders, heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, das gilt für deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, also haben wir heute nicht mehr so, aber die Leute, die für uns arbeiten, also bestell nicht den Handwerker am Sonntag, gell? Die Leute, die für einen arbeiten, Sklaven und Sklavinnen werden hier erwähnt, dein Vieh und alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am 7. Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Für heilig erklärt, gesegnet. Wir fragen uns, was soll das? Aber denken wir an das Jägerhüttenprinzip. Er hat die Zeit geschaffen, also kann er doch bestimmen, wie wir die Zeit auch einteilen. Es geht ja nur um diesen Siebtel. Die anderen 6 können wir arbeiten, aber hier hat er gesagt, es soll Ruhe sein. Gott hat wirklich das Recht dazu. Wie gehen wir mit unserem Ruhetag um? Vielleicht so, wie wenn ich zu den Jägern gehe und sage, ihr lieben Jäger, ich verstehe ja schon, dass ihr hier eine wunderschöne Hütte für euch gebaut habt. Ich verstehe ja eure Überlegungen, dass das hier ein wunderbarer Platz ist, den ihr exklusiv behalten wollt. Aber ich muss jetzt mal mit meinen Freunden hier rein. Ich muss hier Party machen, das ist so schön hier. Wie empfinden wir das? Respektlos, einverstanden? Respektieren nicht die Grenzen. Wie machen wir es, wenn Gott sagt, 24 Stunden von 7 Tagen möchte ich als heilige Zeit. Und wir trampeln da einfach rein und sagen, ja Gott, das ist schon, verstehe schon, dass du da gesagt hast, wir sollten dann ein bisschen eine Zeit auch ausruhen. Aber schau mal, ich habe gestern ja 2 Stunden Fernsehen geschaut, das ist schon ausgeruht. Und heute muss ich jetzt wirklich diese Arbeiten nachholen. Hier sagen wir, ja, mach einfach jedes so sauber schauen. Aber eigentlich, Jägerhüttenprinzip, ist es respektlos, die Zeit, die Gott uns gibt, zur Ruhe, einfach für Arbeit oder für was auch immer zu brauchen, wo wir am Schluss fertiger und kaputter sind und keinen einzigen Gedanken an Gott gehabt haben, der uns geschaffen und geliebt hat. einfach mal am Sonntag oder so rauslassen, das ist auch nicht die Idee, oder? Wir müssen hier weiterdenken. Jetzt kommt der nächste Gedanke, ja Moment, ist denn Gott wieder dieser knausrige Gesetzgeber? Aber nein, schaut mal, Gott hat nicht den Sabbat, den Ruhetag eingesetzt, damit er uns knechten kann, sondern Jesus hat das so erklärt später in Markus Evangelium. Er sagte, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Ich will heute nicht für eine neue Gesetzlichkeit sprechen, sondern ich will für die Freiheit sprechen, die wir in Jesus haben. Und ich will uns an ihn binden, der uns geschaffen hat und der weiß, wie wir ticken und funktionieren. Dieser 7-Tage-Rhythmus ist so tief in uns drin. Ich habe gehört, dass in gewissen Ländern versucht wurde, einen 10-Tage-Rhythmus einzuführen. Die Menschen sind daran kaputt gegangen. In anderen Orten auf dieser Welt wird einfach durchgearbeitet. Und das machen wir in Mitteleuropa zum Teil auch. Selbstständigerwerbende sind hier stark in Gefahr. Durcharbeiten, gar keinen Freitag mehr. Das hier ist, damit wir kein Burnout haben. Das hier, diese Ruhetageregel, ist, damit wir einen Moment unterbrochen werden im normalen Rhythmus des Alltags, zusammenkommen als Gemeinde, Jesus anbeten und eine neue Ausrichtung, eine neue Orientierung, neue Kraft bekommen. In der Bibel steht nirgends, dass wir 4 Wochen Ferien brauchen. Aber es steht, dass wir jeden 7. Tag wirklich mal Ruhe machen sollten. Und ich überlege mir und denke mal selbst weiter, würden wir vielleicht sogar gar keine Ferien mehr brauchen, wenn wir diesen 7-Tage-Rhythmus richtig einhalten, komplett 24 Stunden Ruhe. Würde das gehen? Denkt mal weiter, Gesprächsthema, Cafeteria. Nächstes Thema, heilig für den Herrn. Jetzt kommen wir zum Geld. Und wenn ich von diesem Thema jetzt spreche, dann bete ich das wieder ein in dieses haushalterische Denken. Und Haushalterschaft, wir haben jetzt schon 4-mal über das nachgedacht, bezieht sich nicht nur auf Besitz und Geld, sondern dass wir mit allem, was wir haben, verantwortungsvoll umgehen. Da ist die Zeit mit dabei, da ist unsere Kraft, unser Kräftehaushalt mit dabei, da sind unsere Gaben und Fähigkeiten mit dabei und da ist auch unser Besitz mit dabei. Lasst uns heute über das Geld reden. Wieder könnte ich sagen, klar, wenn unser Leben ja ganz Gott gehört, dann gehört ja auch alles Geld Gott. Und das stimmt, vollkommen richtig. Zu Beginn dieser Predigtserie, das war noch im April, habe ich euch einen Auftrag gegeben. Ich weiß nicht, wer das gehört hat, wer damals da war. Der Auftrag war, geh nach Hause, geh zu jedem Gegenstand, der dir gehört und sag mal laut, es gehört dem Herrn. Geh zum Auto, es gehört dem Herrn. Geh zu deinen Pfannen und Kochtöpfen, es gehört dem Herrn. Geh zu deinem Bett, es gehört dem Herrn. Die Bilder an der Wand, es gehört dem Herrn. Wer hat das gemacht? Also, nehmt diese Hausaufgabe noch einmal mit. Es passiert etwas, wenn man das tut. Es passiert im Herzen etwas wirklich Wichtiges. Wir merken, wie fest wir uns an Materielles klammern. Also, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber das ist etwas, wo wir Freiheit brauchen. Nun gut, alles gehört dem Herrn, auch alles in dieser Kasse und alles auf unseren Bankkonten. Aber hat dieser heilige Gott nicht auch das Recht, einen Teil davon zu nehmen und zu sagen, der ist heilig für mich? Es gehört alles mir, aber dieser Teil, der ist besonders. Den will ich besonders handhaben. Und ähnlich wie beim Sabbat, dem Ruhetag, den wir ja am Sonntag feiern, ist es auch beim Geld, gibt es diesen 10. Teil. Ich will heute ein paar Informationen geben. Weil ich weiß, war selbst lange hin und her gerissen, gilt denn das Prinzip des 10. Teils immer noch auch für Menschen, die nicht jüdischer Abstammung sind und in Israel leben? Ich bin zum Schluss gekommen, ja. Ich möchte euch zuerst diesen Text zeigen aus dem Gesetz. Das ist für das Volk Israel. Dort ist im Gesetz aufgeschrieben worden, ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Hier kommt das Wort heilig wieder vor, merkt ihr. Es ist ausgesondert für den Herrn und hat einen bestimmten Zweck. Ein Zehntel von dem, was man erntet, Getreide oder Früchte. Also bei 10 Äpfeln einer für den Herrn. Bei 10 Tonnen Getreide eine Tonne für den Herrn. Bei 1000 Franken auf dem Konto 100 Franken dem Herrn. Das ist das Zehntenprinzip. Jetzt meine Frage, wie kann ich begründen, dass das heute noch gilt? Zuerst will ich festhalten, dass bevor dieser Zehnte ins Gesetz geschrieben wurde, schon ganz normal war, dass man den Zehnten gab. Vor Mose erwähnt die Bibel und auch andere Schriften aus der damaligen Zeit, aus dem alten Orient, dass der Zehnte gegeben wurde. Aber man hat Abgaben gegeben, zehnter Teil. Ist also nicht ein israelitisches Prinzip, sondern ein Prinzip, das sich irgendwie durchgesetzt hat. Weltweit. Zweitens habe ich jetzt hier dieses Gesetz, das wir eben gelesen haben, aus 3. Mose 27, 20. Das gilt für das Volk Israel. Aber jetzt frage ich mich, alles, was im Gesetz für das Volk Israel gegeben wurde, ist das noch gültig für uns, die wir nicht Israeliten sind, aber die wir durch Jesus ja auch zu Gott gehören? Deswegen frage ich mich, was sagt Jesus dazu? Jesus ist die Schlüsselperson für Dinge, die noch gültig sind oder die er aufgelöst hat. Beim zehnten Teil hat er ihn ausdrücklich nicht aufgelöst. Und zwar ist es ein Gespräch, das er mit religiösen Juden führte, die sehr exakt darauf bedacht waren, den zehnten Teil von allem, was sie hatten, exakt abzugeben. Sie haben sogar vom Kümmel und den Kräutern im Garten den zehnten Teil genommen und haben das in den Tempel gebracht und waren dabei ganz stolz, dass sie es gut machen. Sie taten heilig, sie waren es nicht. Jesus sagte ihnen Folgendes in Lukas 23, 23. Ihr lieben Leute, ihr gebt den Zehnten von Minze und Kümmel, aber die Barmherzigkeit, die lebt ihr nicht. Ihr habt kein Herz für die Menschen um euch herum. Ihr würdet sogar eure alten Eltern, wenn sie eure Unterstützung brauchen, hungern lassen, nur damit ihr eure Gesetze einhalten könnt. Ihr seid hartherzig, Barmherzigkeit kennt ihr nicht. Und jetzt kommt der Satz, ihr sollt das eine tun und das andere nicht lassen. Das heißt, der Zehnte ist nicht aufgehoben, nicht ersetzt mit Barmherzigkeit, sondern Jesus behält dieses Prinzip bei, weil er weiß, es ist eigentlich etwas Gutes. Es hilft uns, unsere Herzen zu lösen von diesem Hang zum Materiellen. Weiter müsste ich jetzt fragen, gut, Jesus hat das zu jüdischen Leuten gesagt. Er hat den Zehnten nicht aufgehoben bei Juden. Wie ist es also bei den ersten Christen, die nicht jüdischer Abstammung waren, also so Griechen und was auch immer das waren? Da müssen wir den Apostel Paulus fragen. Und der Apostel Paulus erklärt den Korinthern, es ist angemessen, dass ihr eure Lehrer, die bei euch das Evangelium lehren, entlöhnt. Dass ihr ihnen Geld gebt. Er selbst, Paulus, sagt, ich habe das nicht in Anspruch genommen, aber normal ist es. Und dann erklärt er, schaut mal, das war bei den Israeliten im Tempel auch so. Da gab es Leute, die haben voll für den Tempeldienst gearbeitet. Das waren die Leviten. Und die haben vom Zehnten gelebt. Also, dieses Beispiel braucht ihr in der Gemeinde auch. Die, die angestellt sind, die euch lehren, die sollt ihr entlöhnen mit dem gleichen Prinzip. Paulus sagt nicht der Zehnte. Aber man merkt zwischen den Zeilen, das ist sowieso bekannt. Man geht davon aus. Wie ist es aber jetzt gekommen, in den 2000 Jahren seit Paulus? Man stellt fest, dass die erste Kirche, den Zehnten wirklich geführt hat, für alle Gläubigen, aber als freiwillige Abgabe. Und ich glaube, das ist genau das, wie wir es auch heute handhaben können. Freiwillig, weil einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber so vom Denken her, dass man merkt, ja, denk mal an diese 10%, was das auslöst. Ich habe das als Student auch immer gemacht. Ich habe keinen Lohn gehabt, ich habe Unterstützung bekommen, aber ich wollte diesen Zehnten geben in die Gemeinde. Und dann habe ich erlebt, wie wirklich, ich war nie in den roten Zahlen. Ich habe gemerkt, da liegt ein Segen drauf. Das war das. Aber im 8. Jahrhundert wurde es zu einer obligatorischen Abgabe. Alle mussten. Die Freiwilligkeit war weg. Und dann hat man daraus, im Mittelalter, viel Missbrauch gemacht. Man hat das Geld für falsche Dinge eingesetzt. Und deswegen war in der Zeit der Reformation dann eine Notlösung wichtig. Man hat die Kirche entmachtet, dass sie den Zehnten nicht mehr einziehen darf und hat es dem Staat übergeben. Der Staat hat den Zehnten eingezogen. Heutige Zehntenscheunen und so weiter zeugen davon. Es gibt überall Zehntenstraße und so weiter in der Schweiz. Das war wirklich üblich. Erst 1848 hat man in der Schweiz dann als die Verfassung, als Bundesstaat, hat man dann die Kirchensteuer eingeführt. Der Staat hat dieses weitergeführt, hat aber jetzt eine Kirchensteuer gemacht, die noch 1% ist. Nun gut, ich will einfach dafür sprechen, dass wir hier irgendwo bei den ersten Christen andocken. Aber wir können nicht sagen, dass der Zehnte abgeschafft ist. Ich will es aber auch nicht als Gesetz aufrechterhalten, weil das ist Manipulation und das geht nicht. Denn wofür soll der Zehnte eingesetzt werden? Der Zehnte, diese Eierschachtel hat mir gefallen, ein weißes Ei, 9 braune. Die erste Priorität ist für die örtliche Gemeinde, die örtliche Kirche. Hier soll, das ist Reich Gottes auf dieser Erde, hier soll der Zehnte umgesetzt werden, damit angestellte Mitarbeiter entlöhnt werden können, damit Dienste wie Evangelisation, Jugendarbeit, Seelsorge und auch Mission umgesetzt werden können. Hierzu gehört auch, dass man Räumlichkeiten mietet, damit man wirklich als Kirche arbeiten kann. Drittens soll die Gemeinde auch Bedürftige und Ausländer unterstützen, steht in der Bibel. Und viertens mit dem Zehnten Feste feiern. Schon, gell? Da haben wir dann das Gefühl, oh, dafür dürften wir unser Gemeindebudget nicht zu sehr belasten. Also das wäre schade. Die Leute haben gegeben für das Gebäude oder was. Ich plädiere dafür, dass wir in der Gemeindeleitung einen Prozentsatz des Zehnten, den wir bekommen, für Feste einsetzen. Wir können das ja mal beraten. Danach kommen erst andere Verwendungszwecke. Und ich finde es schön, letztens hat jemand aus unserer Gemeinde zu mir gesagt, schau mal, ich habe berechnet, wie viel mein Zehnter ist. Ich habe mir da jetzt wirklich Mühe genommen. Ich habe das Bruttoeinkommen genommen, habe 10% gerechnet und ich möchte den größeren Teil hier in die Gemeinde geben. Ich gebe 8% hier und 2% will ich für andere Verwendungszwecke brauchen. Bei uns, wir praktizieren das auch, den Zehnten. Also ich bekomme nicht nur Lohn von der Gemeinde, sondern ich verzehnte das. Wir verzehnten das dann auch wieder. Ich habe es gar nicht ausgerechnet, wahrscheinlich 6-7% die wir auch in die eigene Gemeinde zurückgeben. Ich finde, dieser Teil soll den größten Teil des Zehnten ausmachen. Hier haben wir vielleicht Missionare, wir haben Alpha Life Schweiz, wir haben andere Anliegen, die uns wichtig sind, die wir unterstützen möchten, aber die dem Anliegen Gottes entsprechen. Wovon und wann sollte der Zehnte abgezweigt werden? Hier wieder ein Ratschlag vom Apostel Paulus aus dem 1. Korintherbrief. Er sagt, an jedem Tag des Herrn, das ist der Sonntag, soll jeder von euch so viel Geld beiseite legen, wie es ihm möglich ist, je nachdem, wie er gedeihen hat, wie es ihm möglich ist, und für diese Sammlung aufbewahren. Wartet nicht bis zu meiner Ankunft, um dann alles auf einmal einzusammeln. Der Ratschlag ist, erstens je nachdem, wie es möglich ist. Also wer mehr Möglichkeiten hat, kann mehr abzweigen. Wer weniger Möglichkeiten hat, weniger. Dann die Regelmäßigkeit. Hier wird empfohlen, jede Woche. Ich denke, für Angestellte unter uns, wir haben jeden Monat eine Auszahlung auf unser Konto. Es empfiehlt sich, gleich zu Beginn des Monats diese 10% wegzunehmen, weil sonst fragt man sich dann nicht, wie viel Geld bleibt mir am Schluss, am Ende des Monats noch für den Zehnten. Das funktioniert meistens nicht so gut. Besser vorher wegnehmen, es gehört dem Herrn. Und mit den 90% können wir ja dann auch großzügig sein. Es geht hier nicht um Großzügigkeit, es geht darum, dass der eine Teil wirklich Gott gehört. So, was bringt das Zehntenprinzip? Eine neue Gesetzlichkeit eben nicht. Beim Sabbat verstehen wir es. Es schützt uns vor Burnout. Es hilft uns, Zeit zu haben, die wir wirklich für Gott und für die Gemeinschaft und auch für die Familie erleben können. Bei der Jägerhütte verstehen wir es. Es ist exklusiv für diese Jäger, weil sie haben hier viel Mühe investiert. Beim Geld verstehen wir es auch, wenn wir darüber nachdenken. Gott möchte, dass wir nicht gebunden sind an dieses Mammon, an diesen Geldgötzen, an diese Habgier. Er möchte, dass wir frei sind. Und deswegen hat er dieses Zehntenprinzip auch für uns eingesetzt. Er möchte auch, dass sein Anliegen umgesetzt werden kann auf dieser Welt. Und dafür braucht er auch Geld. Auf dieser Welt geht nichts ohne Geld. Wieder Gesprächsthema für die Cafeteria. Aber hier wird es dann heikler, weil wenn du fragst, wie viel verdienst du eigentlich, dann wäre die Zeit, die das und das. Das könnt ihr dann unter vier Augen besprechen, aber vielleicht nicht ganz offen am Tisch. Mehr so der Gedanke, Was hindert mich? Und was wäre möglich, wenn alle in der Gemeinde das können würden, diesen Teil, den sie zur Verfügung haben, einen Teil davon nehmen, ihn in die Gemeinde geben? Was wäre möglich? Es gehört dem Herrn. Unser Leben, heilig für den Herrn. Unsere Zeit. Und er sagt, ein Teil, ganz für mich. Und unser Geld. Und er sagt, einen Teil ganz für die Anliegen Gottes. Ich glaube, es liegt ein Segen darauf. Es liegt sehr viel Goodwill von Gott darauf, wenn wir hier gehorsam werden, wenn wir hier unser Denken in Selbstbeherrschung hineinbringen, wenn wir hier ganz, ganz auf die Gnade vertrauen, auch wenn es um die Versorgung geht und um die Zeiteinteilung. Gott segne euch. Mega, mega mäßig. Amen.